Das sind so die Dinge, die ich fragen würde. Und ich hoffe mal, ich spreche aus dem Herzen aller, die zum Thema Feuerwehr ein bisschen mehr wissen wollen.
Du, wenn dir was noch einfällt, dann einfach einbauen, fertig.
Genau, das schneide ich dann hinten dran. Oder zwischendrin einbauen. Eigentlich bin ich ein sehr neugieriger Mensch, deswegen fallen mir immer Fragen ein. Okay.
Ordnung trifft, dein Podcast für den Blick in die Welt der Ordnung.
Dann sage ich herzlich willkommen zu Folge 48 von Ordnung trifft. Heute zu Gast Marc. Und mit Marc spreche ich über die Feuerwehr, die freiwillige Feuerwehr in dem Fall. Aber ich habe gerade gelernt, dass sie gar nicht so unterschiedlich ist zur Berufsfeuerwehr. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Und natürlich wieder mit mir, Verena. Und ich bin sehr happy, weil ich habe dir auch schon vorhin erzählt, dass natürlich diese ganzen infrastrukturkritischen Berufszweige wie Ärzte oder Notärzte, Feuerwehr, Polizei und so weiter, dass die ja nochmal ganz andere Anforderungen aus meinem Verständnis haben an das Thema Ordnung oder Routine, wir hatten es auch gerade, oder Abläufe, Prozesse und so weiter. Und ja, vielleicht erzählst du uns erstmal, wer du bist, wie du zur Freiwilligen Feuerwehr gekommen bist und dann lege ich mit all meinen Fragen los.
Ja, hallo zusammen. Ja, ich bin der Marc, ich bin bei der Freiwilligen Feuerwehr. In einer hessischen Stadt.
Okay.
Und ja, zur Feuerwehr bin ich gekommen schon seit jungen Jahren. Mit 10, 11 bin ich schon in die Feuerwehr rein, die Jugendfeuerwehr damals. Und da hat mich das quasi so in den Bann gezogen, dass ich bis heute seit gut um die 20 Jahre schon bei der Feuerwehr bin.
Ja. Das ist richtig. Weil bei uns war das auch so. Ich komme auch aus einem Dorf in NRW. Da waren wirklich ganz viele bei der Feuerwehr. Auch schon ganz früh in den jungen Jahren. Das ist einfach so ein Ding, oder? Was man macht.
Irgendwie gehört das dazu, ja. Also klar, die Interessen sind heute vielfältig, sagen wir es mal so. Aber Feuerwehr ist einfach was Besonderes irgendwie.
Man kriegt ja auch als kleines Kind, was möchtest du werden? Feuerwehrmann.
Meistens, ja, das hört man meistens.
Echt? Das ist ganz cool, okay.
Ja.
Und gut, dann bist du mit 10, 11 dahin und dann bist du weiter in der Laufbahn und dann bist du in die Freiwillige Feuerwehr. Das heißt, du musstest aber schon nochmal eine spezielle Ausbildung machen, um in die aufgenommen zu werden, oder? Da rutscht man ja nicht einfach so rein.
Ja, richtig. Also du kannst mit so 17, 18 Jahren kannst du in die Einsatzabteilung dann wechseln, so heißt das. Und dann läufst du erstmal mit eine gewisse Zeit. Das ist ganz unterschiedlich mit Vorerfahrungen. Sind es mal 3 Monate, können auch mal 6 Monate sein. Ja, ist ganz unterschiedlich. Und dann machst du deinen Grundlehrgang. So heißt das. Der Grundlehrgang, das ist dann auch von Bundesland zu Bundesland. Es gibt einen 4 Wochen Blocklehrgang. Es gibt Wochenendlehrgänge, die gehen über vier Wochen, 3 Wochen sowas. Oder auch zusammenhängende. Ja, und da lernst du dann quasi so die kompletten Basics, ja, eines Feuerwehrmanns.
Und was sind die Basics und was haben die mit Ordnung zu tun? Also was, das finde ich nämlich ganz spannend. Also lernst du dann auch zum Beispiel, wo muss Equipment genau liegen? Und liegt es überall gleich? Sind die Wägen zum Beispiel alle gleich aufgebaut überall? Sodass du, wenn du zum Beispiel aus Versehen, also oder zu einem Einsatz in XY gerufen wirst, was ja auch mal passieren kann, wenn man da hingerufen wird und man braucht einfach mehr Unterstützung, sieht das da alles immer gleich aus?
Beidesgehend. Also es gibt, also normalerweise jedes Fahrzeug hat eine Standardbeladung, ja, die kann aber wiederum erweitert werden. Und du hast Fahrzeuge vom Katastrophenschutz, vom jeweiligen Bundesland, die sind überwiegend baugleich. Ja. Also da weißt du genau, in Kassel oben ist das Auto genauso wie in Darmstadt, ja, jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Aber so die Feuerwehren an sich, da kann jeder eigentlich individuell bestimmen, wo was sein soll. Ja, aber in der Regel sind sie gleich. Also du findest dich eigentlich auf jedem Auto sehr gut zurecht, sagen wir es mal so.
Das heißt, das lernt ihr zum Beispiel in der Ausbildung?
Das zum Beispiel lernst du in der Ausbildung auch. Ich nehme jetzt mal als Beispiel den typischen Quereinsteiger. Also ohne Jugendfeuerwehr und sowas, ja, der jetzt einfach mit 25, 30 Jahren zur Feuerwehr geht. Und der lernt quasi über Fahrzeugbeladung, über Ausrüstungsgegenstände, die unterschiedlichen Schlauchlängen, alles. Ja, Schlauchmanagement ist ein sehr wichtiges Thema auch, weil du brauchst keinen Spaghetti-Salat an der Einsatzstelle. Das ist eher kontraproduktiv, sondern soll schon alles in seinen geordneten Bahnen ablaufen. Und das sind auch so grundlegende Dinge, die lernst du. Vor allem aber am wichtigsten ist deine persönliche Schutzausrüstung. Mhm. Wie hast du die anzulegen? Wie hast du die zu tragen? Was brauchst du alles? Das lernst du auch.
Habt ihr in der Vorauswahl, wer Feuerwehrmann werden darf, in irgendeiner Weise ein Ordnungsverständnistest oder ein wie, also oder wie, fragen wir andersrum, wie wird man ausgewählt, ob man in die Freiwillige Feuerwehr aufgenommen wird oder nicht?
Das typische Auswahlverfahren, wie man es jetzt so manchen Jobs kennt, haben wir eigentlich nicht. Also bei der Berufsfeuerwehr hast du natürlich Auswahlverfahren, ja, logisch. Bei der Freiwilligen Feuerwehr kann eigentlich jeder mitmachen, in Anführungsstrichen aber. Du musst einfach von deinem Typ, vom psychischen, physischen und alles, musst du geeignet sein dazu. Ja, vorstrafenfrei und also Dinge. Mhm. Und ja, du sollst ein gewisses Grundverständnis und eine gewisse Reife mitbringen. Mhm. Das kann man jetzt auch böse auslegen, aber so ist es gar nicht gemeint.
Nee, aber du brauchst ja eine gewisse Stabilität. Du musst ja auch deine Stresssituationen einfach Ruhe bewahren, ne? Und klar denken können. Du kannst ja dann nicht, weiß ich nicht, wie ein zerrupftes Huhn durch die Gegend rennen und sagen, ah, ist was Schlimmes passiert. Das geht natürlich nicht.
Nein, das geht ja natürlich nicht. Nee. Also da musst du auch schon Herr dir selbst sein quasi, also deine innere Ordnung beherrschen,
um es mal so zu aber nennen. Wichtiger Punkt, ja, genau.
Ja, und das kommt natürlich auch mit der Zeit. Ja, mit 18, 19 bist du natürlich noch total spitz und jawohl, hat alarmiert, ja. Jetzt können wir wieder wen helfen, so Sachen, ja. Aber du wirst ruhiger mit der Zeit.
Ja. Und du hast eben noch gesagt, es gibt eigentlich gar nicht wirklich einen Unterschied in der Ausbildung und in der Vorbereitung zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr, oder?
Was die Lehrgänge betrifft, nicht. Mhm. Ja, da gibt es zum Beispiel Lehrgänge auf Standortebene oder Kreisebene. Kreisebene heißt zum Beispiel dein Wohnortkreis. Ja. Und dann gibt es vor allem, hier in Hessen ist es die HLFS. Das ist die Hessische Landesfeuerwehrschule. Mhm. Die ist einmal in Kassel und in Marburg. Und dort trifft zum Beispiel auch der von der Freiwilligen Feuerwehr mit 500 Einwohnern im Ort, trifft auch auf den Feuerwehrmann der Berufsfeuerwehr Darmstadt oder sowas zum Beispiel.
Okay. Verstehe ich das richtig? Berufsfeuerwehr haben vor allem die Gemeinden oder die Städte, die einfach auch ein größeres Einzugsgebiet haben, wo einfach mehr Menschen leben. Und Freiwillige Feuerwehr eben eher in kleineren Regionen, wo auch vielleicht vereinzelt irgendwie Häuser stehen und so weiter?
Ja, so kann man das auch sagen. Es hat zum einen auch einen Kostenhintergrund der Kommune, aber ab einer Einwohnerzahl von, meistens ist es 100.000, das ist so eine magische Zahl, ab 100.000 Einwohner brauchst du eine Berufsfeuerwehr.
Ah, okay, verstehe.
Du kannst natürlich auch eine Berufsfeuerwehr mit 15.000 Einwohner machen, das ist gar kein Problem. Ja, aber wiederum eine riesengroße Kostensache halt. Ja, aber da gibt es auch Unterkategorien mit Hauptfeuerwehr, also Hauptamtliche und sowas. Und dann gibt es noch gibt's ganz verschiedene Sachen.
Ja. Ja. Okay, das heißt, ihr werdet ausgebildet, ihr lernt, wie die persönliche Schutzausrüstung ist, wie so ein Ablauf wahrscheinlich am Einsatzort ist, wie was man für Situationen vorfinden kann. Ihr werdet ja auch zu verschiedenen Szenarien gerufen, wie eben ein Brand oder dann ein Unfall oder da gibt es da verschiedene Szenarien wahrscheinlich. Und jetzt kommt der Alltag und da ist natürlich schon ein bisschen Unterschied zwischen Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr. Ihr habt ja normale Jobs.
In der Freiwilligen Feuerwehr hast du natürlich normale Jobs, ja. Also gehen von der klassischen Freiwilligen Feuerwehr mal aus. Da ist der Büroangestellte über den Hausmeister der Schule bis zum Banker und irgendein Ingenieur, alles vertreten. Mhm. Ja. Bei der Berufsfeuerwehr einfach hast du dein Aufgabengebiet auf deiner Wache, ja, sei es im Büro, sei es in der Werkstatt oder irgendwas. Und das hast du halt bei Freiwilligen nicht. Mhm. Bei Freiwilligen ist es dann so, wenn es alarmiert, wenn wir angepiepst über Meldeempfänger und dann geht's in Richtung Feuerwehrhaus.
Mhm. Was ich eigentlich fragen wollte, jetzt noch aufbauend, jetzt werdet ihr angepinkt, jetzt trainiert ihr ja aber auch nicht täglich wie in der Berufsfeuerwehr, ne? Also gerade, was wir gelernt haben in den vorhergehenden Podcast-Folgen, ist, dass in euren Berufen das Thema Disziplin und insofern das Nicht-Hinterfragen von Prozessen, dass die einfach stumpf durchlaufen, weil sie wirklich wichtig sind, die können nicht hinterfragt werden, dass das trainiert wird. Wie trainiert ihr das denn? Also ich meine, ihr habt ja eure 40-Stunden-Wochen, ihr habt Familien und so weiter. Wie viel Zeit bleibt da noch, sowas zu trainieren?
Das ist natürlich wichtig und auch in deinem eigenen Interesse und alles, dass du das halt wahrnimmst. Und da treffen wir uns halt abends, bei uns einmal die Woche. Das ist angedacht so für 2 bis 3 Stunden. Mhm. Und da lernt man dann quasi sämtliche Abläufe, man tut Vorgehensweisen üben, Ausstattung von Fahrzeugen, alles, ja, Handhabung und so weiter. Also das lernst du dann alles dort. Mhm. Ja. Und da gibt es immer Themen natürlich, also nächsten Mittwoch zum Beispiel ist das und das Thema, darauf ist das und das Thema, gibt es auch halt Ausbildungspläne und dann trainierst du das einfach.
Ja, aber wo ich mir dann denke, weil du sagst, das ist ja noch viel spannender. Die Freiwillige Feuerwehr hat da keine Handhabe im Sinne von, du musst es machen. Aber ja, am Ende des Tages reden wir ja von Menschenleben, die ihr da rettet, ne? Ja. Also jeder Fehler ist natürlich, kann halt Leben kosten. Und wenn du bestimmte Dinge nicht weißt oder nicht weißt, wie die zu tun sind und das erst vor Ort irgendwie erfragen musst, dann hast du natürlich ein großes Risiko, dass dann was passiert.
Richtig. Deswegen darfst du auch, wenn du den Grundlehrgang zum Beispiel hast, darfst du immer noch nicht alles. Ja, da gibt es auch sehr, sehr viel mehr Lehrgänge. Und
ach so, du hast dann aufbauende Stufen quasi. Und dann bist du entsprechend erst zugelassen zu gewissen Einsätzen und Situationen.
Richtig. Du brauchst eine gewisse Dienstzeit, du brauchst einen gewissen Ausbildungsstand, du brauchst gewisse Lehrgänge und da immer weiter aufzubauen. Ja. Okay. Und natürlich lernst du dann auch, Beispiel, du schickst niemanden ins Haus rein. Ja, angenommen, wir gehen jetzt mal vom klassischen Feuerwehrereignis aus. Mhm. Was
also ein Brand. Das ja, ist ja klassische, oder?
Die Brandeinsätze sind weiter runtergerutscht. Wir sind eigentlich eher eine Hilfeleistungssache.
Okay.
Aber dennoch ist Feuerwehr natürlich erstmal in Verbindung mit dem Brand, logischerweise. Ja, ja. So, da würdest du niemals einen reinschicken, der nicht dafür ausgebildet ist. Das darfst du nicht. Ja. Und du würdest normales Menschendenken, das wirst du niemals tun.
Ja.
Ja. Und das bedarf natürlich eine Ausbildungsform und alles Mögliche.
Wie ist das denn? Also es kommt jetzt ein Einsatz. Ich rufe bei 112 an und sage, hier brennt's, das Haus steht in Flammen. Was? Dann geht das zu einer zentralen Einsatzleitung wahrscheinlich, die irgendwo zentral sitzt und die wiederum vergibt das dann an die Feuerwehren, die im Umkreis sind oder die am nächsten wahrscheinlich ist zu dem Brand?
Ja, so kann man sich das grob vorstellen. Also wie du sagst, du rufst an, kommst dann bei der Leitstelle raus. Mhm. Leitstellen sind verteilt in gewisse Gebiete. Also jede Leitstelle hat so sein Aufgabengebiet. Das Thema geht noch viel tiefer, aber das sprengt den Rahmen, glaube ich. Ja. Und dann wird da alles erstmal aufgenommen. Ja, die 5W-Fragen, wo, wie, was, wer, wann.
Ah, stimmt. Standardfragen.
Ja, genau.
Die Situation erstmal zu erfassen, ne?
Auch wenn du jetzt irgendwo bist und du kennst dich da gar nicht aus, die haben auch Möglichkeiten zu sehen, von wo du anrufst. Ja, das geht auch. Ja. Und dann natürlich wissen sie auch, was für eine Feuerwehr dort verfügbar ist. Die haben dann auch die haben zig verschiedene Software oder Programme eher gesagt. Da gibt es dann auch Alarm-Ausrückeordnung für das und das Ereignis in der Region. Also auch Thema Ordnung ist da auch ganz groß.
Ja.
Und da wissen die genau, was sie alarmieren müssen, wen und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Oder ob doch eine Nachbarfeuerwehr aus der Nachbarkommune oder sowas mit dazukommen muss.
Aber weißt du, was ich so spannend finde?
Ja.
From Chaos comes Clarity, kennen wir ja dieses Ding, ne? Aber du hast ja in dem Fall ja auch sehr, sehr wenig Zeit. Das heißt, diese Einsatz, diese Leitstellen müssen ja in kürzester Zeit. Du musst ja auch erstmal gucken, wer vor Ort überhaupt verfügbar ist, weil bei einer Freiwilligen Feuerwehr, ich weiß ja nicht, wie es ist, aber wenn du Chirurg bist und dann gerade im OP stehst und jemand dir quasi verblutet, kannst du jetzt nicht zur Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz gehen. Das heißt, die Person fällt schon mal aus oder du bist krank oder du bist nicht qualifiziert für diesen Einsatz. Das heißt, du musst ja dann erstmal gucken, okay, für diese Art Einsatz sind die 5 Leute geeignet und dann brauchen wir aber noch 5 Leute von da und wer ist überhaupt verfügbar? Das geht ja, wie geht denn das überhaupt innerhalb von Minuten? Weil Brennen sind jetzt ja auch eher schnell unterwegs, ne?
Ja, sehr, sehr gutes Thema, eine sehr, sehr gute Frage. Das, was ich gerade erklärt habe mit der Anrufannahme und der Alarmierung der zuständigen Feuerwehr, das geht sehr, sehr schnell. Ja. Und also der Anruf kommt rein und binnen ein paar Sekunden oder es dauert nicht mehr eine Minute, da geht der Alarm raus, sagen wir es mal so.
Aber erstmal an alle, oder? Also an alle, die entsprechend in diesem Einzugsgebiet
Genau.
sind. Okay. Und dann muss aber ja vor Ort jemand klären, wie viele brauchen wir denn überhaupt? Brauchen wir 20 oder brauchen wir 5? Oder habt ihr lieber, es kommen lieber zu viele als zu wenig?
Definitiv, das ist sowieso immer gut.
Okay.
Ja. Ist heute leider bei der Freiwilligen Feuerwehr ein sehr schwieriges Thema, weil wir haben einfach alle Nachwuchsprobleme, ist wie es ist. Ja. Aber jetzt zurück zum Thema zu kommen mal. Der Alarm geht erstmal raus. Ja. Also da gibt es ja noch Handysoftware und alles Mögliche, die unterstützen, aber gehen wir mal vom klassischen Melder aus, vom Meldeempfänger. Der Alarm kommt bei dir rein und dann kannst du den entweder akzeptieren oder ablehnen. Und das wiederum ploppt auch bei der Leitstelle auf. Und da wissen die auch, also zumindest ist es bei unserer so, und da wissen die auch, wie viele haben abgelehnt, wie viele kommen, ja, langt's aus. Und dann wiederum siehst du auf der Feuerwache oder auf der Feuerwehr, im Feuerwehrhaus, wie viele Leute habe ich überhaupt, brauche ich noch Personal und so weiter und so fort. Und dann kannst du nochmal nachalarmieren. Dann geht nochmal der Alarm raus oder es wird gar sogar schon die Nachbarkommune mit alarmiert.
Okay,
Ja.
verstehe.
Und du
Okay, das
unterstützt
geht
dich
dann
einfach in
wahrscheinlich
dem
recht schnell, wenn
Fall.
das so Standard, also je standardisierter wahrscheinlich etwas ist, desto schneller kannst du das auch machen.
Ja, zum Thema Schnelligkeit. Wir haben in Hessen eine Hilfsfrist von 10 Minuten. Von wo du anrufst bis wo wir da sein müssen.
Boah, krass, 10 Minuten? Boah, das ist, aber ihr müsst ja vor allem, also fahrt ihr dann von der Arbeit erst, wo die Einsatzfahrzeuge stehen und dann weiter?
Von der Arbeit fahren wir ins Feuerwehrhaus, dort schnell umziehen, kurz checken, wer ist alles da, das ist das Auto, ja, weil du kannst auf eine Drehleiter, kannst nicht jeden Feuerwehrmann setzen, du brauchst eine spezielle Ausbildung zum Beispiel. Und das wird dann gemacht, dann fährst du zur Einsatzstelle raus, du musst dich im Auto dann schon anziehen und alles Mögliche, tust schon mal vielleicht eine Vorgehensweise besprechen, grob, und das passiert alles in ein paar Minuten,
Sekunden.
ja.
Ja, krass.
Und
Vor allem,
du
du musst ja
musst.
auch wissen, wer was darf, ne? Also wer darf was und was muss wer an der Einsatzstelle dann machen? Also, weil
Du musst
du
deine
müssen ja
Leute
nicht alle der
kennen.
Chef sein oder keiner kann Chef sein, sondern es muss ja auch, die Rollen müssen ja klar verteilt sein, oder?
Natürlich. Also, du musst auf jeden Fall deine Leute kennen, ja, und auch wissen, was traust du denen zu, was nicht. Ja. Das ist aber halt Aufgabe von dem jeweiligen Gruppenführer dann. Ja, der zum Beispiel verantwortlich für das Auto ist, weil das fängt im Auto schon an. Du hast auf dem Auto hast du schon eine Grundordnung von der Besatzung her. Ja. Und da tust du natürlich schon überlegen, okay, das ist so und so und so und so, den habe ich, das kann ich machen.
Und das heißt, was wird denn jetzt bei so einem Einsatz, wenn dich jemand mitnimmt, was wird da erwartet, was du eh alles weißt? Und was sind aber Variablen, die neu dazukommen, wo du sagst, du hast ja auch gesagt, Routinen sind eigentlich der Feind bei euch so ein bisschen, die machen Fehler. Also was wird vorausgesetzt, was du wissen musst? Das wird nicht nochmal geklärt vor Ort. Und wo sagst du, das sind einfach Dinge, da muss man dann flexibel in der Situation drauf reagieren?
Das kommt ganz auf deinen Ausführungsstand drauf an. Du kannst nicht von jedem alles erwarten.
Ja, das ist klar, okay. Aber es gibt mir trotzdem bestimmte Dinge, wenn jemand im Einsatzwagen sitzt, jetzt beispielsweise bei dem Brand, was sagst du, das sind die Dinge, die sind klar, die sind geordnet, die sind logisch, die weiß jeder, das muss klar sein.
Klassisch zum Beispiel der Angriffstrupp, also sprich die in den Innenangriff gehen bei einem Dachschuldbrand oder Zimmerbrand zum Beispiel. Ich erwarte von denen, dass die genau wissen, was sie auf Anfahrt sich auszurüsten haben, auf was sie sich vorbereiten. Ja, also ich muss denen nicht sagen, nimm Funkgerät mit, nimm eine Handlampe mit und zieh das Atemschutzgerät auf. Ja, das sind eigentlich Standardsituationen. Also wenn es bestätigt ist, bestätigt der Brand, weil wir kriegen ja auf Anfahrt auch noch Informationen. Du weißt ja nicht gleich alles von Anfang an.
Naja, klar.
Und oder Lageänderungen, alles Mögliche. Und dann erwarte ich von denen, dass, wenn es nicht eh schon klar ist, sie auf jeden Fall fragen, sollen wir Atemschutz anlegen oder nicht?
Ja. Aber erstmal mitnehmen. Das ist die Idee. Also das müssen Sie dann erstmal tun, oder?
Also wenn unklar oder der gar bestätigt sowieso, dann rüsten die sich auf Anfahrt komplett aus.
Gibt es ein Vier-Augen-Prinzip?
Ja, definitiv. Also du bist ein Team, ja, kannst du sagen, und du unterstützt dich gegenseitig. Auch die, die nicht in den Innenangriff gehen, aber die gleiche Ausbildung haben, haben eigentlich auch die Aufgabe, mitzudenken und mitzuschauen. Ja.
Das heißt, du guckst nicht nur du und deine eigene Ausrüstung, sondern du guckst auch immer, hat dein Gegenüber all die Standard-Checkpunkte, die er haben sollte für seinen Einsatz, und den kannst du dann nochmal erinnern, hey, du musst noch das noch.
Auf jeden Fall. Das kriegst du aus, das lernst du auch in der Ausbildung. Es ist deine Lebensversicherung. Ja, wenn die Flammschutzhaube nicht richtig sitzt oder die Maske, da kannst du quasi von ausgehen, dass du irgendwas von dir tragen wirst. Mhm. Ja, und das ist total wichtig. Eigenschutz steht an erster Stelle.
Das ist der Unterschied auch nochmal zu Notfallsanitätern. Wenn die ja zum Einsatzort gerufen werden, dann helfen die ja vornehmlich der Person, die da liegt und die verletzt ist. Ne? Natürlich kann immer was passieren in der Umgebung, aber das ist was anderes. Aber ihr habt natürlich die Situation, dass ihr in Feuer, also eben Feuer oder etwas hineingerufen werdet, was euer Leben auch gefährden kann. Ne?
Auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt nicht nur beim Feuer, das ist auch beim Verkehrsunfall genauso. Ja, du fängst nicht an zu arbeiten, wenn das Fahrzeug nicht gesichert ist, weil du hast nichts davon, wenn es am Hang ist, nicht gesichert ist und es rutscht ab. Und am besten hast du noch deinen eigenen, jemand eigenes von dir noch drin im Auto, als innere Retter. Geht nicht.
Du hast eben gesagt, Routine ist gleich Fehler. Kannst du das nochmal kurz ausführen, was du damit meinst?
Es gibt keine Routinen. Also es gibt Standardeinsätze, ja, zum Beispiel so ein Zimmerbrand oder sowas. Das ist ein Feuerwehrklassiker, eine Türöffnung, Feuerwehrklassiker, ja, kann man sagen. Aber du hast immer andere Begebenheiten. Ja. Du hast andere Grundrisse von Wohnungen oder Häusern. Du hast andere andere Flora und Fauna drumherum. Ja. Mhm. Du hast ein Haus am Waldrand, dann hast du da noch einen besonderen Gefahrenpunkt. Ja. Mhm. In Vegetationsbrandgefahr und alles. Also es gibt die klassischen Einsätze, so wie auch die klassischen Standardeinsatzregeln. Ja. Aber eine Routine ist tödlich in dem Sinne. Ja. Mhm. Oder gefährdet dich einfach nur selbst. Deswegen muss man da unterscheiden. Ja. Also nur weil du es dort so gemacht hast, muss es nicht sein, dass es da genauso ist. Ja, du hast immer andere Begebenheiten. Du hast anderes Personal teilweise auch dabei. Ja.
Das ist auch bei der Feuerwehr. Das finde ich so krass eben. Berufsfeuerwehr eben. Alle Leute sind, also die kennst du, das ist dein Team, das ist fix, fertig. Natürlich kann aber jemand ausfallen, warum auch immer. Mhm. Aber bei der Freiwilligen Feuerwehr ist es ja noch viel, in Anführungszeichen, chaotischer von Personaleinsatz. Deswegen stelle ich mir das total anstrengend oder schwierig vor, geordnete Abläufe zu haben und ein hohes Ordnungs-Setup, wenn du ja nicht, also das sind ja unterschiedlichste Konstellationen immer, die da zusammenkommen.
Meistens, also klar, du kennst auch deine Leute, aber nur weil der jetzt gestern dabei war oder vor 2 Stunden beim Einsatz dabei war, ist der jetzt nicht dabei.
Ja, eben.
Und da musst du auch wissen, ohne dass du jetzt eine Führungsperson bist. Ja, also sprich der Wehrführer oder der Gruppenführer in dem Fall oder so Sachen, du musst wissen, was kann er, ja, was ich nicht kann oder zum Beispiel, ja, oder nur weil er 5 Jahre älter ist als ich, aber ich habe mehr Erfahrung, ja, dann ist es klar, dass ich den Trupp führe, ja, also mein Partner und mich oder den Innenangriff an sich. Ja, das musst du halt alles, das ist eine Herausforderung, aber es ist machbar. Und da musst du halt wirklich im Team und als Feuerwehrkameraden agieren und dich auch mal gegenseitig unterstützen oder darauf hinweisen. Ja, auch wenn du deinen eigenen Aufgabenbereich hast, aber du siehst jetzt zum Beispiel, dass der Schlauch falsch angeschlossen ist, ja, durch die Hektik. Weil die ersten, man sagt so, die ersten 10 Minuten sind die am stressigsten an der Einsatzstelle, ja, bis dann eine gewisse Grundordnung herrscht. Und das ist, wenn du das siehst, dann weist dein Kameraden drauf hin oder so Sachen. Ne? Also Egoismus ist tödlich, sagen wir es mal so.
Das ist auch ein guter Punkt.
Im schlimmsten Fall.
Ja, total interessant. Wie viele Leute seid ihr bei euch in der Freiwilligen Feuerwehr für eure Gemeinde?
Wir sind aufgeteilt in drei Wachbereiche quasi.
Okay.
Und im Wachbereich Mitte, wo ich stationiert bin, ja, wo ich in der Feuerwehr bin, sind wir 40.
Ja, das ist ja schon viel.
Ja, das heißt aber, also 40, da kannst du davon ausgehen, dadurch, dass wir ja freiwillig sind, alle berufstätig und so Sachen, hast du in der Tagesalarmbereitschaft, heißt es, kannst du mal davon ausgehen, dass du auch nur mal 10 Leute bist.
Ah, okay.
Und in den ersten paar Minuten auf dem ersten Auto vielleicht nur 5. Das sind halt auch nochmal so Schwierigkeiten und da ist, wie gesagt, aber auch ein Ordnungsprinzip, wie gesagt, mit Nachtalarmierung und anderer Stadtteil noch dazu oder so Sachen, das kommt halt alles zusammen. Das ist eine riesen organisatorische Leistung, was dahinter steht eigentlich.
Total, das kann ich mir voll vorstellen. Und jetzt natürlich alles, was alle Leute wissen wollen, vielleicht auch einfach nur theoretisch erzählt. Wenn jetzt eben etwas nicht funktioniert, du sagst, man muss sich aufeinander verlassen, wenn du Fehler findest, sofort ausmerzen, Egoismus ist tödlich, aber trotzdem kann ja was passieren. Also hast du mal so eine Wirkkette erlebt oder eben wie theoretisch Wirkketten, wenn das und das und das auch vor allem im Thema Ordnung nicht passt, dann kann das passieren und dann ist das schon mal passiert.
Da muss ich ein bisschen natürlich überlegen, natürlich gibt es Situationen, ein Klassiker ist zum Beispiel, du hast einen großen Gebäudebrand, und die Wasserversorgung reißt ab. Das ist ein Worst-Case-Szenario, was sehr, sehr gefährlich ist, gerade wenn du noch Leute im Innenangriff hast. Da musst du natürlich schnellstens agieren und schauen, wo bekomme ich Wasser her, wie kann ich trotzdem mit den Mitteln, was ich habe, da noch gegenwirken ein bisschen, bis das wieder steht. Kann dir immer passieren, kann sein, dass ein Schlauchplatzer ist und muss dann anders gefahren werden oder gerade das Wassernetz. Ja. Da gibt es auch Schwierigkeiten in verschiedenen Gemeinden, sowas zum Beispiel.
Mhm.
Was kann ich da machen? Ja.
Aber das ist ja nicht man-made insofern, ne? Das ist ja dann Material, also Materialverlust oder Probleme. Aber wenn sich eben eure Kollegen nicht an bestimmte Regeln halten oder eigentlich Kollegen. Lassen wir mal die anderen Leute, die machen sicherlich viel Quatsch wie Gaffer und solche Leute. Aber jetzt mal eure Kollegen, die ja darauf trainiert sind, eben diese Chaos-Situation zu beherrschen und dann geordnet diesen Einsatz abzufahren.
Mhm.
Also was sind vielleicht so die größten Patzer, die einem passieren können? Wo du auch sagst, da kann man sich vielleicht nicht von freisprechen, das kann mal passieren.
Ja, es gilt eigentlich immer, sowas zu vermeiden. Aber habe ich da ein Beispiel?
Also keine Ahnung, zum Beispiel, ihr seid eh schon im Angriffstrupp nur 3 aus irgendwelchen Gründen und jemand vergisst seine Maske.
Wird nie passieren.
Ist noch nie passiert?
Darf nie passieren.
Darf nie passieren, verstehe ich schon, aber Irren ist menschlich und Fehler sind menschlich und sowas, who knows?
Fehler passieren meistens eher so, ja, so im Einsatzmanagement an sich. Puh, das ist eine sehr, sehr gute Frage.
Es kann ja auch im Einsatzmanagement sein, dass es da einfach Fehler gibt, ne? Aber
also Fehler oder Missverständnisse oder sowas gibt es eigentlich immer mal. Es gibt eigentlich keinen Einsatz, der rigoros 100% perfekt abläuft.
Ja, na klar, okay.
Hat den der Grund, wir sind alles Menschen, wir haben alle Tagesformen, wir haben Infrastrukturen um uns rum, wo Fehler passieren können. Ja, du hast Veränderungen vom Einsatzgeschehen an sich. Du hast eher, was eher passieren kann, ist ein Chaosablauf. Wenn zum Beispiel dein Innenangriff ein Mayday sendet, weil die Geschossdecke runterkam oder weil jemand durchgefallen ist ins nächste Stockwerk oder weil die Wasserleitung abgerissen ist in irgendwas, ja, oder du bist einfach umgekippt. Da haben wir im Sommer Riesenprobleme damit. Ja, mit Innenangriff, Brand und draußen 40 Grad. Und in 400, 500, 600, da bist du einfach fertig, um es gepflegt auszudrücken. Ja.
Ja, aber es sind auch wieder von außen Situationen, die dann passieren können einfach, ne?
Ja, auf jeden Fall. Aber da ist natürlich, also angenommen, da geht jemand um, warum auch immer, klappt zusammen oder verletzt sich, da gilt es, schnell zu agieren. Und da ist es an der Führung oder an dem jeweiligen Abschnittsleiter auch, schnell den Sicherheitstrupp reinzuschicken und sowas. Ja, und da halt schnell gegenzuwirken und für die Sicherheit der Leute zu sorgen. Da ist auch eine Ordnung, sobald ein Mayday kommt oder sowas, steht der ganze Funkverkehr still und nur der, der das Mayday sendet, hat das Wort. Und da wird auch nichts anderes gefunkt. Nichts. Da kann neben dir die Welt untergehen, es ist egal, ja, um es so auszudrücken. Ja, da hast du natürlich, musst du immer einen Plan B haben und agieren. Und ansonsten sind so Sachen wie, ja, dass gehandelt wird von jemanden, von Zugführer, Einsatzleitung oder sowas. Und irgendwo ist ein Kommunikationsfehler gewesen. Und da gilt es natürlich dann, den auszumerzen. Also so ein klassisches Beispiel gibt es eigentlich gar nicht groß.
Aber weißt du, was ich mitnehme? Und das finde ich ganz interessant, das, was wir ja auch in der Businesswelt ganz oft machen, ist, wer war schuld? Wer war schuld, dass jetzt hier die Ablage so aussieht, wie sie aussieht? Oder wer war schuld an die Meeting Minutes nicht richtig geschrieben? Oder man sucht immer einen Schuldigen. Das bringt euch ja gar nichts. Das heißt, ihr guckt nicht nach, wer ist eigentlich schuld, sondern ihr guckt die Situation an, versucht den Prozess so zu optimieren, dass das nicht nochmal passieren kann. Also man zieht vielleicht nochmal eher eine Schleife ein oder man versucht das noch irgendwie zu optimieren, oder?
Ja, richtig, kann man so sagen. Weil wer war schuld, ist immer so eine, ja, immer so eine Boomerang-Findung. Irgendwo, durch irgendwas ist der Auslöser passiert, dass das so lief. Dafür gibt es dann Nachbesprechungen. Im besten Fall machst du nach größeren Einsatzlagen oder speziellen Einsatzlagen eine Nachbesprechung. Normalerweise machst du es so nach jedem Einsatz, aber du brauchst jetzt nicht bei einer Ölspur eine wirkliche Nachbesprechung machen. Ja. Und da gilt es halt dann zu finden, okay, das war so und so, warum, ja, und wie können wir in Zukunft das vermeiden oder was war der ausschlaggebende Punkt, dass es so gelaufen ist. Und da geht es natürlich darum, wie schon eben gesagt, in Zukunft das besser zu handhaben. Ja, weil 100%, wie gesagt, gibt es nie, aber nah dran geht. Und das totale Chaos gilt einfach zu vermeiden. Das gibt es auch, natürlich.
Ihr seid ja darauf trainiert, von Chaos, und wenn es nicht 10 Minuten sind, aber dann von Chaos in Ordnung zu finden. Darauf seid
Definitiv.
ihr trainiert,
Ja. Ja. Ja, wenn du halt wirklich mal irgendeinen Quertreiber hast, gibt es außen alles so Menschen. Ja? Dann versuchst du halt ein bisschen aus dem Geschehen rauszunehmen und dass er mal ein bisschen runterkommt und vielleicht woanders ein bisschen Chaos stiftet, nur nicht da, wo es gerade schwierig
Brennt
ist.
im wahrsten Sinne des
Genau,
Wortes.
ja.
Würdest du dich als ordentlichen Menschen bezeichnen?
Nein, hat aber den Hintergrund, weil jeder Ordnung anders definiert irgendwo. Und ich würde sagen, wenn ich, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich bin ein total ordentlicher Mensch. Ja. Eine gewisse Grundordnung natürlich. Und ich habe auch, ja, die Spülmaschine muss auch nicht eingeräumt sein oder so Sachen. Und ja, also es gibt Sachen, wo ich sehr viel Wert drauf lege, im Privaten, ja, im Feuerwehrtechnischen oder so, sowieso.
Da wäre nämlich eine Frage, fühlst du
Ja.
dich dann wohl eben, aber du bist ja jetzt eben schon lange da, fühlst du dich dann wohl in hochorganisierten Umgebungen quasi? Eben wie die Feuerwehr dann von Chaos und dann, und das muss dann ja so laufen, dann, ob du ein Personal Gusto hast oder nicht, ist ja scheißegal, das muss so laufen, ne?
Auf jeden Fall, ja. Und da gilt es auch mal, deinen eigenen Ego oder dein Monk, wie man so schön
Ein
sagt,
Bon, genau.
einfach mal unter Kontrolle zu haben
Ja.
und es so zu akzeptieren, wie es jetzt beschlossene Phase ist. Weil dafür gibt es auch höherrangige Leute, die das entscheiden.
Ja.
Und da musst du dich einfach mal unterordnen. Ja, aber ja, man fühlt sich wohl, aber jedem recht machen kannst du sowieso nicht. Und bei der Feuerwehr ist Ordnung unabdingbar. Ja, sei es von Ausrüstungsgegenständen, die gepflegt sein müssen, die ihren festen Platz auch haben auf den Autos, wo jeder nachts um 2 Uhr total verschlafen, gerade aufgestanden und dann aber Vollgasattacke fahren muss, sich zurechtfindet. Und es gibt auch Sachen einfach, die übst du bis ins Verderben, ja, dass wenn nachts um 3 Uhr es alarmiert, du blindweg das und das kannst. Ja, ja, es ist. Natürlich ist es schön, einen strukturierten Ablauf zu haben und Ordnung, ja.
Cool. Vielen Dank. Das
Gerne.
war nochmal ein guter Einblick echt in, wie wichtig das tatsächlich diese infrastrukturkritischen Themen sind. Und die, und je, glaube ich, kritischer das Ganze ist, und ihr seid da, glaube ich, schon wirklich on the edge of, das braucht man, desto höher muss das Ordnungsverständnis in diesen Bereichen sein. Und je weniger das der Fall ist, so Routinen zum Beispiel, wie bei uns im Alltag, ob das jetzt gemacht ist oder nicht, aber ist auch alles nicht infrastrukturkritisch, ne? Also ob du jetzt mal 5 Minuten irgendwo hin zu spät kommst oder so, ist ja für uns im Alltag erstmal egal, aber das geht für euch natürlich alles überhaupt nicht. Ja. Und da hängen ja auch ganz viele Menschen dran, ne? Und ganz viel Umwelt dran und so weiter.
Auf jeden Fall. Das
kann man final nochmal mitnehmen. Cool. Dann vielen Dank, Marc. War sehr aufschlussreich.
Das Thema ist auch noch sehr viel ausführlicher zu behandeln hier und da. Also das war jetzt mal grob zusammengefasste Basics quasi. Kann man so sagen.
Ich glaube, da kann man sicherlich noch viel mehr in die Tiefe gehen. Aber wir wollen ja auch anderen Jobs noch ein bisschen Chance geben.
Klar, auch interessant.
Danke dir, Marc.
Danke dir.
Das war's auch schon für heute. Danke, dass du dabei warst. Wir freuen uns auf die nächste geordnete Runde mit dir. Happy Days, deine Verena.